Guten Tag, herzlich willkommen bei The German Quest. Nenne mir deinen Namen.
Mein Name ist Susan Fröhlich.
Position?
Ich habe Deutschlands erstes NFT-Kunstprojekt für Black Indigenous People of Color gestartet.
Bitte beende die folgenden Sätze. Deutschland ist ein Innovationsstandort, weil...
Weil Deutschland ein Image hat, was für Innovation steht. Ich glaube, die Herausforderung ist aber, diesem Image auch real gerecht zu werden.
Die Herausforderung der Zukunft ist...
Umverteilung von Ressourcen. Ich meine nicht damit direkt Geld, sondern einfach, ja, Machtverhältnisse glätten.
Das macht gute Gründe heute aus.
Mental Health.
Veränderungen sind...
Tut weh, aber irgendwie schön. Braucht man.
Entscheiden Sie schnell, Wurst oder vegan?
Vegan.
Joko oder Klaas?
Klaas.
Buch oder Podcast?
Buch.
Yoga oder Aerobic?
Aerobic. Ich finde Yoga ein bisschen langweilig.
Instagram oder TikTok?
Tatsächlich TikTok, weil ich Gen Z so faszinierend finde.
Vielen Dank, Susan Fröhlich. Ihre persönliche Moderation wird jetzt für Sie konfiguriert.
Hallo, ich bin Eva. Schön, dass du da bist, Susan. Oder darf ich dich Sui nennen?
Das ist ein Spitzname und ich bin erst so quasi auf Social Media öffentlich gegangen im Rahmen des Web3 und dort ist Pseudonymisierung ein ganz großer Bestandteil. Und deswegen dachte ich, naja, Sui ist nicht allzu abwegig von Susan und auch kürzer. Ich streck mich selber an, den immer auszuschreiben und dachte, komm, ich gehe jetzt mit Sui öffentlich und stell mich eigentlich auch immer als Sui vor. Du kannst mich gerne Sui nennen.
Gerne. Sui, ich habe mir dein LinkedIn-Profil genauer angesehen. Das, was dort über dich steht, klingt für die meisten Menschen sicherlich im wahrsten Sinne des Wortes kryptisch. Wie beschreibst du Außenstehenden, mit was du dich beschäftigst?
Ich beschäftige mich mit den Implikationen von Web3 im gesellschaftlichen Kontext. Ich habe keinen Tech-Background, bin eigentlich Ärztin, wollte aber schon immer Kunst machen und habe da, nachdem ich ein paar Jahre als Ärztin in Berlin auch gearbeitet habe, den Entschluss gefasst, Kunst zu machen, war aber auch immer an gesellschaftlicher Disruption interessiert und die passiert einfach hauptsächlich über Technologie. Und dann war es sehr naheliegend, dass ich natürlich mich irgendwann auch mit Blockchain-Netzwerken mich auseinandergesetzt habe. Ganz kurz dazu, damit man meine kryptische Biografie auch versteht, weil ich hätte mich ja auch mit KI beschäftigen können. Das lag einfach daran, weil ich 2017 mit Freunden meine ersten Kryptowährungen gekauft habe. Und zu dem Zeitpunkt, da war ich als Ärztin tätig, war total interessiert, hatte aber keine Zeit, keinen Nerv, mich weiter damit zu beschäftigen. Hab dann ein bisschen nach Peers gesucht und das war unmöglich. Also alle haben mich für verrückt gehalten und ich soll dem Quatsch lassen. Und hab's dann auch tatsächlich erstmal gelassen. Und dann, wie gesagt, habe ich angefangen, Kunst zu machen irgendwann und dann kamen NFTs letztendlich spätestens 2021 im März durch den Beeple-Verkauf so wirklich im Mainstream an. Und dann war für mich eigentlich ganz klar, ich möchte NFT-Kunst machen. Und dabei habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja noch viel mehr. Das hat ja enorme gesellschaftliche Implikationen. Und das fasziniert mich einfach.
Was genau meinst du mit gesellschaftlichen Implikationen? Was ändert sich mit dem Web3 für uns alle?
Es ist eine neue Generation von Internet, die nicht kommen wird. Sie ist schon da. Und wenn etwas schon da ist, dann sollten wir schleunigst was tun, um das mitzugestalten, weil wir alle davon im digitalen Zeitalter betroffen sind. Entscheidend im Web3 ist, dass du plötzlich die Möglichkeit hast, die Daten, die du generierst, auch die Oma, die Rezepte oder so nachschaut, auch sie generiert Daten und dass du aber plötzlich über die verfügst. Und das hat enorme Konsequenzen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Frontend, also auf dem Bildschirm, ändert sich nichts. Es passiert eigentlich im Hintergrund.
Die Blockchain-Technologie macht uns also im Internet eigenverantwortlicher, mündiger, da sie uns die Daten, die wir generieren, zur Verfügung stellt. Ist es dadurch auch leichter, seine Privatsphäre im Netz zu schützen? Dir scheint das zum Beispiel ja sehr wichtig zu sein. Wenn man dich googelt, findet man nur Daten über deine Tätigkeit, nicht aber über dich als Privatperson.
Privatsphäre ist mir sehr wichtig und ich bin froh, dass du sagst, über Privat findet man eben nicht so viel. Ja, also zu Web3, ist Privatsphäre geschützter? Ich würde sagen ja, weil wir uns anonym bewegen können, maximal, wenn man möchte, pseudonymisiert. Wenn man aber Lust hat, kann man natürlich auch Daten öffentlich machen. Kannst darüber kontrollieren.
Deshalb sehen viele darin auch die Lösung für alle unsere Web2-Probleme. Aber sind die Erwartungen an Web3 überhaupt realistisch? Ist das nur ein Hype oder befinden wir uns tatsächlich in einem Game Change?
Das ist wirklich ein Punkt, der unbedingt diskutiert werden muss. Also Blockchain-Technologie, plötzlich denken alle, ist das die Rettung unserer gesellschaftlichen Schieflage? Ist das die Antwort für Umverteilung? Ist das die Antwort für, ich bin endlich Herrin meiner eigenen Daten und habe wieder Kontrolle erhalten? Und die Frage müssten wir gesellschaftlich besprechen und dann da eine Lösung finden. Die Technologie an sich ist total neutral. Die wird uns eben nicht retten. Ist aber so ein bisschen, das ist jetzt auch meine Kritik im Web3 oder wenn man Blockchain sagt, die Technologie an sich wird uns nicht von alleine retten. Das müssen wir mitgestalten. Deswegen bin ich auch, so fachfremd ich auch in der Technologie bin, trotzdem laut im Web3-Space, weil ich unbedingt mitreden will. Genau. Ich habe was Schönes gehört. Ich habe jetzt am Wochenende am Hackathon teilgenommen. Und dort hat die Initiatorin oder Gründerin von der sogenannten HerDAO gesagt, wenn wir wollen, dass die Zukunft so aussieht wie wir, nämlich divers, dann müssen wir sie auch bauen. Und wenn man nicht mitbauen kann, was übrigens, also das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das kann wirklich jede und jeder. Wenn man aber nicht mitbauen möchte, dann sollte man unbedingt mitreden.
Aber um mitreden zu wollen, bedarf es auch Mut vor Veränderungen. Mit neuen Technologien gehen Menschen häufig misstrauisch um, haben auch Angst vor Missbrauch. Wie begegnest du diesen Menschen?
Also erstmal sehr offen gegenüber, weil ich mich genauso gefühlt habe. Ich glaube, ich gehe dann doch anders mit der Angst um. Siehe mein Kryptokauf 2017, ich habe es dann einfach trotzdem gemacht. Und es als Experiment gesehen. Die Angst ist berechtigt dahingehend, dass Blockchain-Technologie missbraucht werden kann, aber die Technologie an sich wieder ist absolut neutral und man kann auch sehr eine digitale Bewegung ins Positive mitgestalten. Das ist entscheidend.
Wie oder worüber kann ich zum Beispiel mitgestalten?
Die sogenannten DAOs, dezentralisierte autonome Organisationen, die stehen dafür, dass jeder mitgestalten kann, mitbestimmen kann und mitwählen kann, welche Entscheidungen getroffen werden sollen in einer Organisation, worum es jetzt auch immer geht. Etwas sehr Demokratisches. Das ist nicht top-down. Und das ist zum Beispiel eine Richtung, die auf jeden Fall die digitale Bewegung auf jeden Fall positiv gestaltet. Daraus lösen nicht alles, aber es ist zumindest so, ja, ein guter Ansatz, so ein Positivbeispiel, falls du das wolltest.
Lass uns über dein Projekt sprechen, Whistleblower. Was ist das und was soll es bedeuten?
Der Name ist Programm wirklich. Es geht um sichtbar machen. Wir sind die Sichtbarmachmaschine sozusagen. Ein bisschen zum Projekt. Wir wollen unterrepräsentierte Menschen, insbesondere BPOC im deutschsprachigen Raum, sichtbar machen. Und wie geht das? Wir haben basierend auf Selfies digitale Ölbilder gemalt und die werden zukünftig auf der Tezos Blockchain gelauncht. Es ist nicht nur ein Kunstprojekt. Das ist das Schöne an Web3. Diese Tokenisierung ermöglicht nicht nur, dass man nur einen Bereich abdeckt. Ich male mit meinem Pinsel und dann bleibt es erstmal nur ein Bild auf der Leinwand. Und dann kann man in Anführungsstrichen nicht mehr damit machen, außer es zum Beispiel an die Wand hängen. Aber mit einem NFT kann ich noch viele weitere Funktionen damit verknüpfen. Zum Beispiel eben, hey, ich habe plötzlich ein Stimmrecht mit diesem digitalen Bild und kann mitdiskutieren, sollten wir diese Funktion einbauen, in welche Richtung Visibler sich zum Beispiel entwickeln soll. Und das ist das Tolle. Also meine Künstlerin malt die Bilder und ich mache so quasi alles drumherum. Also ich male auch sehr gerne. Ich kümmere mich aber quasi um das ganze Soziale und inwiefern wir aus Visibler mehr machen können als in Anführungsstrichen nur ein Kunstprojekt.
Warum sind NFTs für dich mehr als nur Kunst? Was für eine Vision verbindest du damit?
Das ist jetzt wirklich groß und spannend und da möchte ich ein bisschen von meinem Hackathon-Experience erzählen, weil wir ein Modell gebaut haben, wo Produkte an NFTs gebunden sind, die dann, wenn sie auf dem Secondhand-Markt wiederverkauft werden, Royalties, quasi Provision, an den Hersteller ausschütten. Was dazu führt, dass Hersteller motiviert sind, langlebige Produkte zu bauen und wir würden so ein bisschen verhindern, dass wahnsinnig viel E-Waste entsteht oder Produkte ungenutzt auf der Mülldeponie landen. Und da sieht man, hey, das ist ja, das hat mit Kunst erstmal überhaupt nichts zu tun. Das, was sie eint, ist eben, dass über die NFT-Technologie bzw. die Tokenisierung plötzlich digitale Güter mit physischen Gütern auch verknüpft werden können und somit eine Einzigartigkeit hergestellt werden kann. Unter anderem noch ein paar andere Eigenschaften, aber das ist zum Beispiel in der Kunstwelt ganz wichtig. Und auch bei unserem Modell, was wir in 24 Stunden übrigens gebaut haben. Und das ist faszinierend. Also es ist so viel mehr als Kunst oder in der Supply Chain Industrie. Du kannst ganz genau verfolgen, wo deine Banane herkommt, wenn du möchtest. Welche Schiffe es gefahren ist, bei welcher Temperatur es gelagert wurde. Und wenn es bei Edeka ankommt, seit wann es bei Edeka drin ist. Also all das lässt sich nachverfolgen. Und das sind wirklich nur ein paar Beispiele. Also ich könnte jetzt auch im Healthcare-Bereich da weitergehen. Es gibt eine Company, die DNA, sequenzierte DNA, auf NFTs verschlüsseln kann. Und anstatt, dass du die DNA, die du normalerweise zum Beispiel sequenzieren lässt, die besitzt du ja gar nicht, die Daten. Die besitzt ja die Sequenzierbank, die DNA-Bank. Aber plötzlich ist es möglich, dass du deine hochsensiblen Daten für dich eben behalten kannst über NFTs.
Dennoch werden Kritiker von NFTs immer sagen, Spielerei, nichts Haptisches, keine Emotionalität. Was würdest du diesen Menschen sagen? Haben NFTs wirklich keinen emotionalen Wert?
Ich würde sie erstmal immer, also ich verstehe sie total und auch das Gefühl geben, dass sie nicht Unrecht haben. Das ist ja auch vor allen Dingen ein Gefühl und kann ihnen einfach nur andere Geschichten erzählen. Und man muss das auch selbst erleben, also ein NFT zu kaufen, warum man sich für den NFT-Kauf entschieden hat. Also wenn wir jetzt von Kunst sprechen, dass im Web 3 das Ganze nur funktioniert, weil dahinter Communities stecken. Auch so ein bisschen überstrapaziertes Wort, aber das ist wirklich wahr. Und der Wert einer Community kann über NFTs zum Beispiel festgehalten werden. Es repräsentiert einen Wert, der eben nicht haptisch ist. Und plötzlich habe ich aber zumindest etwas auf meinem Handy als NFT. Das schüttet doch wahnsinnige Glücksgefühle aus. Also es hat doch für dich einen riesen Wert und wie verzweifelt man war, wenn man ein Foto früher analog nicht gefunden hat oder den Film und dann waren die Erinnerungen für immer weg und das war doch ein ganz schreckliches Gefühl und wenn man die Person gefragt hätte, wie viel würdest du zahlen, um es zurückzukriegen, dann wären da sicherlich dreistellige Summen genannt worden und mehr. Also es geht eigentlich darum, immaterielle Werte zu tokenisieren.
Stichwort Metaverse. Spielt das für dich und dein Projekt bereits eine Rolle?
Für uns momentan nicht so viel. Nichts, was ich jetzt ausschließe. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Da stehen wir alle noch nicht. Das in meinen Augen, oh Gott, da werden viele das jetzt nicht so gern hören, ist es für mich ganz persönlich eine Spielerei. Aber auch das ist nicht von mir, sondern habe was Interessantes gehört. Es demokratisiert Teilhabe im Sinne von plötzlich ist die räumliche Trennung irrelevant oder wird vielleicht irrelevant sein. Beispiel, beim Hackathon hier in Lissabon habe ich ganz viele tolle Frauen kennengelernt, die gesagt haben, boah, bis vor kurzem hätte ich jetzt nicht irgendwie einen Job gehabt. Ich hätte es mir niemals leisten können, an so einer Konferenz teilzunehmen und auch davon zu profitieren. Das sind ja wahnsinnige Accelerators eigentlich, die ganzen Events. Aber dafür brauchst du Geld. Und hätten wir ein Metaverse, wo wir uns alle mit Avataren in Lissabon uns im Garten treffen oder auch hier im Flat in einem ganz schönen Gebäude, und das ermöglicht doch viel. Auch da ist Missbrauch natürlich nicht ausgeschlossen, aber ich möchte positiv bleiben und an die Möglichkeiten denken. Und deswegen, wie gesagt, aus pragmatischen Gründen ist für Visiblar Metaverse momentan kein Thema, aber etwas, was auf jeden Fall großes Potenzial hat, ja.
Wo siehst du aktuell ganz konkret Potenzial? Gib uns mal deinen Expertinnen-Einblick. Gibt es eine spannende Entwicklung, ein Startup, was dich in diesem Jahr beeindruckt hat?
Ich habe einen Gründer kennengelernt, der Newcon gegründet hat. Und ich fand die Idee spannend, weil er Konferenzen aufzeichnet und sie auf einer Blockchain-basierten Plattform quasi ausstrahlt. Und somit will er das Wissen, was auf Konferenzen da ist, was du dir eben aber auch erstmal leisten musst, ne, für alle zugänglich machen. Und ich finde die Idee einfach sehr schön. Zugang zu Bildung, das ist halt total entscheidend. Deswegen, das ist so ein Startup, was ich auch verfolge.
Wie würdest du sagen, steht Deutschland allgemein in Sachen Web3 da? Wo siehst du den meisten Aufholbedarf?
Auch inflationär gebraucht die Diversität. Und die ist nicht hergestellt, indem man das die ganze Zeit rausbrüllt. Und das ist echt schon witzig. Mittlerweile heißt es so, mein Gott, ich kann die ganzen Female-Led Projects gar nicht mehr hören. Und das ist ja auch irgendwann ein bisschen durchgekaut. Das ist total traurig. Es ist übrigens auch ein trauriges Thema, weil es wirklich ein ganz großes Problem ist. Und zwar, was auch intersektionale Diversität angeht. Und da sieht man schon einen Riesenunterschied zwischen Events außerhalb von Deutschland, also Beispiel jetzt hier in Lissabon, aber auch in New York, und innerhalb von Deutschland. Da müssen wir wirklich noch einiges tun, und das betrifft nicht nur Gender.
Was also würdest du dir für die Zukunft wünschen?
Viele beschäftigen sich eben mit dem Thema Inklusion, Diversität, Partizipation. Und es wird sehr viel gute Onboarding-Arbeit geleistet. Also da gibt's zum Beispiel Diana Eder, die mit WomenDAO in Deutschland wirklich enorme Arbeit leistet, Frauen in den Web3-Space zu onboarden, total wichtig. Was ich aber beobachte oder viele jetzt beobachten ist, naja gut, da haben wir jetzt Frauen 20 plus geonboardet, aber so richtig die Technologie mitgestalten tun sie nicht, weil sie jetzt nicht plötzlich anfangen mit ab 20 plus, und damit meine ich auch plus 30, plus 40, plus 50, 60, werden jetzt nicht nochmal auf ein MINT-Fach umsatteln. Dazu fehlen die Ressourcen. Sprich, eigentlich ist, um das mal jetzt übertrieben auszudrücken, der Zug abgefahren. Trotzdem sollte weiter ein Onboarding stattfinden. Und dann habe ich selbst in einem Interview mit Shermin Voshmgir, die unter anderem das Buch Token Economy geschrieben hat, auch über die Inklusionsfrage gesprochen. Und sie hat gesagt, wir müssen bei den Kindern anfangen. Und da habe ich ein bisschen Recherchen betrieben, und es ist wirklich so, dass wirklich schon ganz früh eigentlich entschieden wird, wofür Mädchen sich später beruflich entscheiden werden und welche Fächer sie interessant finden, in Anführungsstrichen, und welche Fächer Jungs eher angehen. Und deswegen, was ich mir für die nahe Zukunft wünsche, ist Fokus auf Kinder.
Fokus auf die Kinder. Das ist ein schöner Schlusssatz, den ich gerne so stehen lasse. Vielen Dank für deine Zeit und deine spannenden Antworten, liebe Sui.
Ja, danke auch.
Ich fasse jetzt deine Daten für das Abschlussstatement zusammen. Einen kleinen Moment bitte. Sui, die eigentlich Dr. Suzong Fröhlich heißt, bezeichnet sich selbst als Web3-Optimistin, weil sie sich durch Blockchain-basierte Technologien eine fairere und auch datengeschütztere Internetzukunft für uns alle verspricht. Dies könne aber nur dann der Fall sein, wenn sich die Menschen am Diskurs beteiligen, partizipieren und selbst mitgestalten. Denn, so die Ärztin und Künstlerin, jede neue Technologie ist erstmal neutral. Es kommt darauf an, was wir daraus machen. Um dieser Erkenntnis auch selbst gerecht zu werden, gründete Sui nach ihrem relativ frühen Krypto-Einstieg 2017 das NFT-Projekt Wizzablar, das unsichtbare Lebensbereiche von BPOCs sichtbar machen will. Wizzablar nutzt dabei die Kunst als Schlüssel zum Verständnis, um den Zugang zu diesem neuartigen Space allen zu erleichtern. Nachholbedarf sieht sie für die deutsche Innovationslandschaft vor allem im Hinblick auf Diversität und gleichberechtigten Zugang zu Technologien. Hier müsse man viel früher bei den Kindern nämlich und ihrer Bildung anfangen, um nachhaltig und grundsätzlich Veränderungen herbeizuführen, Ressourcen umzuverteilen und Machtverhältnisse zu glätten. Sui wünscht sich deshalb für die Zukunft einen starken Fokus auf Kinder. Soweit von mir, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei The German Quest. Eva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.